Die ganze Woche hatten wir uns so Gedanken gemacht über verschiedene Stellen aus der Bibel. Verschiedene Stellen, die, in denen es darum geht, was das Leben bedeutet mit dem lebendigen Gott. Jemand hat mich mal gefragt, warum sagt ihr eigentlich immer lebendiger Gott? Weil eben der Gott in Jesus Christus ist der einzig lebendige Gott. Und alle anderen Gottheiten, letztendlich sagt die Bibel, sind tot. Und die bringen auch nichts. Und wenn ich leben möchte, dann muss ich mich an den hängen, der das Leben ist. Dem muss ich eben dann folgen. Da muss ich praktisch, wenn ich will, dass die Lampe leuchtet, dann muss ich sie an Strom anschließen. Ja, dann wird sie leuchten. Und so ist es auch mit dem Leben. Wenn ich leben möchte, dann muss ich praktisch mich anschließen an die Kraft des Lebens. An den, der das Leben ist. Und Jesus Christus sagt ja, was unten auf dem Bauwagen auch steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also mit anderen Worten sagt er, diejenigen, die gar nicht bei mir sind, die leben gar nicht wirklich. Ja, die gehen so durch diese Welt, aber da ist eigentlich gar nicht wirklich Leben da, das, was wirklich Gott versteht unter Leben, wozu Gott den Menschen wirklich geschaffen hat. Und darum ging es auch die ganze Woche, darum geht es mir in meinem Leben, weil ich das auch mit 24 Jahren kennenlernen durfte, dieses Leben in Jesus Christus. Ich musste auch mit zuschauen. Ich saß gestern bei jemandem, den habe ich das erzählt, dass ich vor ein paar Jahren zuschauen musste, wie sich meine Mutter zu Tode getrunken hat. Sie hat das Leben gesucht. Hat versucht, irgendwie zu leben und hat sich immer wieder dann letztendlich auch selbst belügen lassen, indem sie dann sagte, ich habe es schon in der Hand, ich lebe jetzt wieder eine Woche abstinent, ich trinke Wasser ohne oder nur alkoholfreies Bier. Und dann schaffe ich das wieder und dann kommt die Woche drauf, der totale Zusammenbruch. Und letztendlich war es dann so gewesen, dass alle Organe versagt haben und so durch die Finger gestorben ist. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man ausgelacht wird in der eigenen Familie und hat es manchmal vor Augen, Menschen, die ihr Leben ruinieren, die gar nicht wirklich leben und nur Leben suchen, letztendlich Liebe suchen. Ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen was sein in dieser Welt. Das war auch ihr Grund, warum sie so lebte. Und letztendlich dann über uns gelacht hat, eine lange Zeit, über mich und meine Frau, als wir dann zu Jesus Christus fanden und plötzlich merkten, ich habe dann aufgehört zu trinken, wisst ihr? Und es war den Leuten bei uns im Dorf, das war denen ganz komisch, die sagten, einer stand mal neben mir im Pissoir und der schaut mich an und sagt, du bist da ein Depp. Vor einem Jahr warst du noch besoffen, da konnte man noch was mit dir anfangen. Ja, der hat es gar nicht kapiert. Und so hat meine Mutter auch gedacht. Und hat gekämpft und gerungen. Aber irgendwann war es dann so bei ihr, dass er mich mal fragte, wie findet man eigentlich diesen Gott? Und als er gestorben ist, hat mein Vater natürlich, der musste dann alles, die persönlichen Dinge dann auch auflösen. Und dann hat er in ihrem Portemonnaie einen Zettel gefunden mit einem Bibelvers, den ich hier durchs Telefon gesagt habe. Und mit den vier Schritten, die ich ihr erklärt habe, wie man diesen Gott findet. Und vielleicht war es einfach nur so, dass er zum Schluss wirklich zu schwach war, noch die letzte Kurve zu kriegen. Und vielleicht war es so, dass er noch zu diesem Gott geschrien hat. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen in der Ewigkeit. Aber es hat mich auch froh gemacht, wisst ihr? Weil in dieser großen Not, in dem letzten, was er gar nichts, wo er gar nichts mehr hatte, hat sie sich das noch aufgeschrieben. Das hat sie niemandem gesagt. Aber es kam noch raus. Und das hat mich so froh gemacht. Und es hat mich, wisst ihr, auch gefreut dann, dass ich ihre Beerdigung halten durfte, die Beerdigung meiner Mutter. Und da kamen natürlich alle Menschen zusammen, diese Kanten von weit, von nah und fern und Menschen, die letztendlich natürlich alles in- und auswendig kennen über uns. Und dann war das so, dass die alle so in dieser Aussegnungshalle saßen. Und dann stand ich so am Sarg meiner Mutter und sagte, ich möchte jetzt nicht so über ihr Leben reden, weil das kennt ja jeder. Über das Leben ist ja schon genug geredet worden von anderen Leuten. Wir wollen über den reden, der das Leben ist, weil wer wird denn der Nächste sein? Wir wollen doch über den reden, der das Leben ist. Und darum ging es die ganze Woche. Und dabei sein, nenne ich das jetzt einfach mal. Dabei sein, am Leben sein. Dabei sein, am Leben sein. Und ich habe da drei Dinge, wer, wie und was. Wer wird dabei sein? Wie werde ich dabei sein? Und was wird sein? Wie sieht dieses Leben aus? Der Apostel Paulus, das war ja ein Mann, das sagte ich auch mal jetzt vor kurzem jemandem, der hatte Menschen getötet. Der hat aktiv dazu beigetragen, dass Menschen umgebracht wurden, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Der sah seine ganze Welt bedroht, der sah die ganze damalige religiöse Welt bedroht und er meinte, er tut was Gutes für Gott, wenn er diese Menschen tötet, die Jesus Christus nachfolgen. Später wurde er, so wie ich es mal geschrieben hat, von einem glühenden Verfolger zu einem glühenden Vertreter von Jesus Christus. So sehr, dass er selbst bereit war, für diesen Namen Jesus selbst zu sterben. So sehr, dass er sagte, lieber würde ich sterben und Gott würde mein ganzes Volk retten und segnen. Das ist so was Gewaltiges, wenn ich zu Jesus Christus gehören darf. Und der schrieb dann, als er dieses Leben in Jesus Christus finden durfte, diese Vergebung seiner Schuld, Hoffnung und Zuversicht und wirklich Ziel. Wisst ihr, der war aussüchtig in einer Art, der war religionssüchtig. Dafür hat er alles gegeben und dafür hätte er alles gelassen für seine jüdische Religion. Der ist denn nachgelaufen, der war besessen davon. Das hat sein ganzes Leben regiert, jeden Tagesschritt hat es regiert. Und er fühlte seine Welt bedroht, als Menschen kamen und sagten, kennst du schon Jesus Christus? Kennst du den, der der Sohn Gottes ist? Der dich liebt, der dich rettet, der dir deine Schuld vergibt, der dir Leben schenkt und der dir freien Zugang zum Vater im Himmel schenkt. Das hat seine ganze Lebenswelt bedroht, weil so hat er nicht gedacht. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und diese Menschen muss man mundtot machen, das war so sein Gedanke. Die so eine einfache, simple Botschaft verkünden. Dass man einfach so zu Gott kommen kann. Weil Gott zu uns gekommen ist, in Jesus Christus, um uns einen Weg aufzuzeigen und sogar zu bezahlen für das, ich nenne mal so, für die Fahrkarte auf diesen Weg zum Vaterhaus Gottes. Und dieser Paulus, der hat es dann selbst kennengelernt, wie wunderbar dieses Leben in Jesus ist und dass Jesus alle Schuld vergibt. Und dann schrieb er einmal und sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Von dieser frohen Botschaft von Jesus. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Jeden, der simpel, wie Jesus mal sagt, simpel vertraut auf diesen Jesus Christus wie ein Kind, der einfach kommt. Und sagt, ich möchte dieses Leben haben, Jesus, das du anbietest. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Aus Glauben zum Glauben. Wenn es in Glauben angenommen wird, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht, weil er alles richtig macht, weil er alles richtig weiß, weil er unfehlbar ist, sondern weil er glaubt an den, der alles richtig macht. An den, der alles weiß, an den, der unfehlbar ist, an Jesus Christus. Der unfehlbar ist, selbst der Pilatus, der ihn anklagen musste, sagte, ich finde keine Sünde an dem. Ich weiß gar nicht, was ihr von dem Jesus Christus wollt, der hat doch überhaupt keine Sünde. Und die Menschen sagten, weg mit ihm. Weg mit dem, der keine Sünde hat. Irgendwie, glaube ich, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Deswegen sperren, glaube ich, manche Menschen auch die Ohren zu, wenn sie von Jesus hören. Von Gott kann man noch reden, Aber von Jesus, hör auf, es tut weh. Und ich glaube, das tut weh bei manchen, weil sie merken, der ist so anders. Der ist so anders. Und es schmerzt, wenn ich da in dieses grelle Licht komme. Ich habe vor kurzem eine Hochzeit gehalten von einem jungen Mann und jungen Frau. Und er hat so eine Augenkrankheit. Und er muss auf seinen Augen muss er Kontaktlinsen tragen und die noch dunkel eingefärbt sind, weil er die Helligkeit gar nicht erträgt, wenn er rauskommt. Es wird seine Augen zerstören. Und dann muss er noch Sonnenbrille auch noch aufsetzen. Also es schmerzt. Und so stelle ich mir das manchmal vor, so war es auch bei mir, wenn Leute von Jesus gesprochen haben, ich mir am liebsten die Ohren zugehalten. Komisch, weil ich habe nicht geglaubt, dass es ihn gibt, aber irgendwie hat es geschmerzt. Weil wahrscheinlich war was in meinem Herzen, das mich sagte, doch, den gibt es wirklich. Und der Apostel Paulus sagt, es ist eine Kraft, daran zu glauben. Es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Für jeden, der glaubt, wird er rettet. Und dann wird es so wunderbar erklärt, wie das aussieht im Neuen Testament. In Lukas Evangelium Kapitel 23. Und da steht, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn, Jesus Christus, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, nun rette er sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also wer wird da dabei sein? Wer wird im Leben dabei sein? Und es ist ganz klar, es hängen zwei Leute dort. Der eine spottet und sagt, das brauche ich nicht. Und später werden wir lesen in der Bibel ein Wort darüber eigentlich, wo es darum geht, dass die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, weil er die Welt liebt und nicht hasst und Leben geben will den Menschen, die verloren sind in dieser Welt, die nach Leben suchen, die das Wasser des Lebens suchen, die irgendwie Quelle suchen, dass ich irgendwie leben kann, um denen Menschen Leben zu geben. Denn das Wort vom Kreuz und die Kraft davon ist eine Torheit, eine Verrücktheit, sagt die Bibel, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ich will zunichte machen, was die Weisheit der Welt, der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen, sagt die Bibel darüber. Ist das Kreuz, mit dem kann man nichts anfangen. Was soll da dran kraftvoll sein? Und so ging es diesem Mann, der am Kreuz neben Jesus hing. Was soll da dran Kraft sein? Was soll da dran gut sein? Was soll an dem gut sein, der da neben mir hängt? Der hat auch bestimmt irgendwas gedreht, dass der da hängt. Der hängt bestimmt auch zurecht. So sagte der, der hat gespottet. Und der andere sagt, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, weißt du, wir haben es wenigstens verdient. Wir haben unser Leben Gott zugedreht. Wir haben unser ganzes Leben einfach so gelebt, wie wir wollten. Wir haben die Dunkelheit gewählt statt das Licht. Wir haben die schlechten Wasserplätze des Lebens gewählt statt die Quelle des Lebens. Wir verlassen uns auf unsere Selbstgerechtigkeit, auf das, was wir wissen, auf unsere Weisheit, auf unser Können. Wir brauchen keinen Retter. So haben wir doch geredet, oder? Wir wissen, wo es lang geht. Das war doch, als wir damals da unser Ding gedreht haben. So haben wir doch geredet. Hatten wir nicht noch die ausgelacht, die damals da in der Stadt, die uns von dem Jesus erzählt haben? Das war doch so, oder? Da haben wir doch drüber gelacht. Wir haben doch gesagt, den brauchen wir nicht. Aber das ist was für schwache Leute. Das ist was für die, die wirklich schlecht sind. Aber wir sind doch gut. So kann man sich das vorstellen, dieses Gespräch, diese beiden am Kreuz. Und der eine sagt, wisst ihr, wir haben es verdient, dass wir hier hängen am Kreuz. Das ist unser Problem. Dass wir zu lange so gelebt hätten. Wir haben zu lange auf Kosten anderer gelebt. Wir haben zu lange auf Kosten von dem gelebt, der uns das Leben geschenkt hat. Zu lange auf Kosten von dem wir am Anfang gesungen haben. Vergiss es nicht, dass du lebst. Ist keine eigene Idee. Ist auch kein Zufall. Du bist gewollt. Du bist gewollt bei diesem Gott. Egal, ob du ihn willst, aber du bist gewollt. Und im Psalm 90 steht ein Vers, und da steht: Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Und ich habe mir aufgeschrieben, du hast dir nicht nur vor dich gestellt, du hast sie auch auf dich genommen, unsere Missetaten, Jesus. In der Bibel steht dieser Vers, in dem steht, der Schuldschein, der zwischen uns und Gott stand, der ist an Jesus Christus ans Holz geheftet worden. Das, was zwischen uns stand. Also unsere Missetat, das hast du auf dich genommen, Jesus, und hast es ans Kreuz getragen. Und deswegen, wer wird dabei sein? Der das bekennt, der wird dabei sein in Gottes ewige Welt. Du hast meine Missetat auf dich genommen, meine Schuld. Du hast meine Gottlosigkeit auf dich genommen und hast es gewählt, am Kreuz dich zu fühlen wie ein Gottloser, los von Gott. Als die Finsternis über dich hereingebrochen ist, Jesus. Und ein Stück versteht dieser Mann am Kreuz, der eine mehr als all die anderen, die da rumstanden. Also wer wird dabei sein in diesem Leben? Der das bekennt. Wir haben es verdient, aber nicht er. Die Bibel sagt mal, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es ist nichts Schlimmes, es ist was Gutes. Es ist Kraft zum Leben, sagt die Bibel. Seid nicht halsstarrig, hat man die Woche auch gelesen. Seid nicht halsstarrig, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum. Gebt doch eure Hand dem Herrn, der seine Hände für euch hat durchbohren lassen mit den Nägeln am Kreuz von Golgatha. Gebt doch eure Hände dem. Sei doch nicht halsstarrig. Das schaffe ich schon irgendwie. Und halsstarrig ist ja klar, ne? Ich habe nur noch eine Richtung. Ich kann nur eine Richtung. Ich kann mich nicht drehen. Ich kann nicht rechts und links. Nur diese eine Richtung. Und davon sagt die Bibel, sei doch nicht so. Er streckt euch doch seine Hände entgegen. Und wie wird es sein? Ganz einfach. Wir denken dann vielleicht, naja, da muss ich jetzt irgendwas machen, da muss ich jetzt erstmal mal alles aufgeben. Ich habe vor kurzem mit einer Frau noch gesprochen, die hat ganz, ganz, ganz schwieriges Leben. Extrem schwierig. Und diese Frau, die war in so einem Abend, und diese Frau rief mich an, erst anonym, die hat nur geweint. Der erste Anruf, den sie halten konnte am Telefon, waren 10 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, 10 Minuten weinen. Die hat noch nicht mal einen Namen gesagt, kein Wort, die hat einfach nur geweint. Und die hat das Telefonat beendet mit, ich schäme mich so sehr. Und hat aufgelegt. Und dann habe ich mit meiner Frau gebetet, dass die Frau wieder anruft, weil sie in so einer großen Not ist. Und dass wir irgendwie in Kontakt kommen können. Und dann rief sie wieder an. Das war auch ganz kurz. Und sie sagte, ich muss auflegen, ich schäme mich so sehr, ich kann es ihnen nicht sagen. Und dann letztendlich hat sie von irgendeiner Nummer angerufen, die nicht unbekannt war. Und ich konnte ihr dann ein SMS schreiben und sagen, rufen Sie doch einfach zurück und dass wir gut sprechen können. Und dann konnte ich die Frau besuchen und die Frau sagte, die hat mir dann alles erzählt und sie sagt, ich schäme mich so fürchterlich dafür, ich kann es niemandem anderen sagen und ich glaube nicht, dass es für mich noch Veränderung gibt. Und ich sagte ihr, doch, das gibt's in Jesus. Und dann sagt sie zu mir, aber dann muss ich das ja aufhören, was ich da mache. Und ich sagte zu ihr, reden wir doch nicht jetzt übers Aufhören. Reden wir doch erstmal übers Anfangen. Versteht ihr? Das ist ja auch für manche dann, zum Beispiel auch, es erlebe ich auch Menschen, die in die Therapie, nee, da gehe ich nicht hin, da muss ich das aufhören. Rede doch gar nicht erstmal vom Aufhören, rede doch erstmal vom Anfangen. Rede doch mal überhaupt, hast du überhaupt schon mal angefangen? Und so ist es im Leben mit Jesus auch, ihr Lieben. Viele Leute sagen dann muss ich ja das und das und das und das aufhören. Um das geht's doch gar nicht. Das geht doch zuerst einmal anzufangen, überhaupt mal zu leben. Wenn ich das Leben nicht gekostet habe, sagte ich der Frau, dann ist klar, dass ich denke, es kann nichts Besseres geben als das, was ich jetzt gerade mache. Das ist zwar das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, aber es kann nichts Besseres geben. Aber wenn ich das Leben in Jesus Christus kennengelernt habe und plötzlich erlebt habe, wie es das bedeutet, dass dieser lebendige Gott mich liebt, dass er Veränderung schafft, dass er ein Herz verändern kann, dass er frisches Wasser gibt, plötzlich werden Dinge anders. Und es ist bei diesem Mann, er sagt einfach, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Der hat sich nicht taufen lassen, der hat nicht sein Leben verbessert, gar nichts. Der hat einfach nur gesagt, Jesus, denke an mich. Ich habe es nicht verdient. Ich bin ein Sünder. Ich habe verdient, verloren zu gehen. Ich habe es verdient, am Kreuz zu hängen. Aber wenn es möglich ist, Jesus, denk an mich. Denk an mich. Und der Herr Jesus benutzt dieses Wort im Lukas-Evangelium einmal und sagt über einen Mann, der gerecht war, der rein lebte und einen Mann, der unrein lebte, der schlechte Sachen gemacht hat, andere über den Tisch gezogen, Geld gestohlen und, und. Die gehen in Tempel miteinander und der eine sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so schlimm bin wie all die anderen. Ich danke dir, dass ich viel besser bin als all die anderen, rein bin und. Und der andere steht im Tempel und schlägt sich an die Brust und das ist im Judentum so ein Zeichen auch dafür, dass ich erschrocken bin und traurig bin auch und traure über meine Schuld und auch für Trauer allgemein und er schlägt sich an seinen Brustkorb und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus Christus sagt, dieser Mann, der ging gerechtfertigt nach Hause. Es braucht nicht viel. Jesus, denke an mich. Wer der seine Sünde kennt. Wie? Jesus, denk an mich. Ich will letztendlich nur bei dir sein. Ich will in deinem Reich sein. Das ist alles. Wie? Ich habe keine Ahnung. Aber du kannst das machen, Herr Jesus. Du kannst das machen. Durch dein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Und was wird dann sein? Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie sieht dieses Leben aus, wenn plötzlich Menschen das erleben dürfen, dass es eben keine Dummheit mehr ist, die Botschaft von Jesus Christus am Kreuz, sondern die Wahrheit, wenn ich das wirklich glauben darf. Und da schreibt dann später der Apostel Paulus und sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge vor Gott, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Familienangehörige. Ihr gehört zu Gottes Familie durch Jesus Christus. Wenn, ich nenne mal so, wenn das Paradies in unsere Herzen kommt, wisst ihr, durch unseren Glauben an Jesus, durch Jesus erbarme dich. Ihr seid dann auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus Christus selbst ist der Eckstein und in ihm wächst der ganze Bau zusammen, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, das ist, Gott hat so ein Bauprojekt, habe ich mal drüber geschrieben. Und er macht aus uns Menschen, die erst gar nicht an ihn geglaubt haben und vielleicht durch das gar nicht Glauben alles kaputt gemacht haben, macht er plötzlich Menschen und baut mit uns, an denen sichtbar wird, diesen Gott gibt es wirklich. Den gibt es wirklich. Das ist kein Gespinne, so wie der Alex es sagte. Das ist nicht nur eine dumme Fabel. Diesen Gott gibt es wirklich und er baut uns zu Menschen, die plötzlich dann von Menschen, die darüber gelacht haben, über so einen Bauwagen und zu Menschen werden, die plötzlich dort stehen und gerne mitarbeiten. Einfach dabei sind, weil sie sagen, es gibt nichts Schöneres, als andere einzuladen zu diesem Gott. Ich habe jemanden getroffen auf einer Bibelschule und er sagte mir, weißt du Heinz, früher habe ich mit Drogen gedealt. Und heute hat er ein bisschen so einen Witz gemacht, ne? Jeder Vergleich hinkt, aber er sagt, heute deal ich mit Jesus. Heute gehe ich auf die Straße, heute gehe ich an die Ecken, heute gehe ich an die Zäune zu denen, die mir die Drogen verkauft haben und bringe ihnen Jesus. Heute gehe ich zu den Menschen hin, denen ich Drogen verkauft habe und bitte um Vergebung, weil ich ihr Leben zerstört habe. Und das fand ich gewaltig, als er das sagte. Plötzlich ganz anders, aufgebaut und leben. Und dazu möchte uns der lebendige Gott einladen, wisst ihr? Das ist ein Leben, das finde ich, das ist ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Ein Leben, auf das man gern zurückschaut. Ein Leben, das sich gelohnt hat. Möge Gott uns alle wirklich dazu segnen. Ich weiß, dass oft auch so eine Redefloskel, möge Gott uns dazu segnen, aber wisst ihr, ohne den Segen Gottes können wir es gar nicht verstehen. Und ohne den Segen Gottes können wir es auch gar nicht leben. Das müssen wir nicht aus uns selbst produzieren. Das kommt aus dem Glauben an den Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt gestorben ist. Für alle Schande, für alle Scham, für jede Träne, für jeden Fluch, für jedes Lästerwort, für das alles ist er gestorben. Damit die, die ihm glauben, du hast den Schuldschein wirklich bezahlt, Jesus, frei werden und gebaut werden, damit die Welt sieht, dieser Gott lebt. Ist lebendig und er macht was aus deinem Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich lade euch ein zu diesem Leben. Und nicht erst was auf, ich muss was aufhören. Komm doch erst mal zu dem, der das Leben ist. Komm doch erst mal. Komm doch erst mal. Und das hat die Frau gewagt. Ist immer noch ein Kampf, aber sie würde nicht mehr tauschen wollen. Sie würde nicht mehr tauschen wollen. Weil sie jetzt weiß, der lebendige Gott ist mein Vater. Und das ist das Gewaltigste, was es gibt. Und wenn er für uns ist, wer mag wieder uns sein? Er hat alle Macht der Welt, Veränderung zu schenken. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Leben, das du uns schenkst, für Vergebung, für die Liebe, für die Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du selbst auf dich genommen hast, verlacht zu werden, verlästert zu werden, damit wir Menschen frei sein können vor dem lebendigen Gott. Ein Vater im Himmel haben, dem wir vertrauen dürfen. Eine Kraft des Heiligen Geistes in uns zu haben, die unser Leben verändert. Die uns aufbaut. Die uns zu Menschen macht, die plötzlich hinausgehen in diese Welt und Menschen, die auch gefangen sind in der Lüge und in der Schuld und in der Dunkelheit, von dir zu erzählen, die Liebe weiterzugeben, so wie das heute Nachmittag auch so ganz ganz praktisch in so ein Fest ist, Menschen einzuladen zu diesem Fest Gottes. Kommt, der Tisch ist gedeckt, es ist alles bereitet. Ihr könnt frei kommen, es ist alles bezahlt. Und so lädst du uns ein. Und wir werden eines Tages bei dir sein dürfen, die das glauben dürfen, Herr. bei deinem großen Fest. Und wir bitten dich, Herr Jesus, rette noch Menschen, dass sie auch dabei sein dürfen. Und wir danken dir für deinen Frieden für diese ganze Woche, für allen Segen, für allen Schutz, für alle Freude, für alles Nachdenken, für alles Lachen miteinander, auch Weinen miteinander. Und ich danke dir über allem, Herr, dass du in die dunkelste Ecke dieser Stadt hineinziehst und mit deiner ganzen Herzenssehnsucht wirbst um die Herzen, die gefangen sind, hoffnungslos sind, um Hoffnung zu bringen, Leben zu bringen, Vergebung zu bringen. Dir sei Ehre, Jesus. Amen.